Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Ja, heute begrüßen wir auf der einen Seite natürlich eine Hoteliere, die Eigentümerin des Schindlerhofs, aber auch eine Schriftstellerin. Und von diesem Buch, ihr habt es in der Einleitung vorhin schon gesehen, ne? Chef, ist es bei dir noch in Plastik gehüllt oder hast du dich vorbereitet?
Nein, das ist, ich weiß, du kennst Bücher, du liest ja nicht so viel, Alex, im Gegensatz zu mir. Es gibt verschiedene Versionen von Büchern und dieses glänzt. Ja? Und das, es gibt auch andere. Und das ist ein sehr gutes Buch, was wir beide sehr empfehlen können. Das ist auch nicht so oft, dass Alex ein Buch liest. Also nee, deswegen danke dir, dass du uns dieses Buch geschrieben hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, also hier gibt es einen Link.
Ich hoffe, ihr konntet eine kleine Inspiration draus finden oder eine Anregung oder irgendwas.
Auf jeden Fall. Wir können ja auch da gleich mal einsteigen zum Buch. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Nicole, ein Buch zu schreiben und dann noch die Art und Weise? Weil es ist jetzt nicht so ein Buch, wo du sagst, okay, da ist eine Riesengeschichte drin. Nein, das sind so viele kleine und größere Impulse drin. Aber wie bist du dazu gekommen?
Wir hatten ja 300 Schließungstage und mir war langweilig. Ich muss ja irgendwo hin mit meiner Energie. Und diese Art der Texte, ich schreibe immer so, wenn mir nachts was durch den Kopf geht, was komisch war oder was mich einfach noch berührt oder bewegt oder was mich durcheinander bringt oder wo ich denke, so ein Mist, dann muss ich nachts in der Badewanne was drüber schreiben. Und das ist seit bestimmt 20 Jahren in dieser Art Texte zu schreiben. So ein bisschen wie ein Poetry Slam und es ist manchmal auch so ein bisschen wie ein Gespräch mit mir selbst. Und dadurch, dass ich es auch noch schreibe, ist es nochmal verlangsamt und dann kann ich noch besser drüber nachdenken. Und wenn ich mit dem Text fertig bin, dann habe ich die Sache abgeschlossen. Und dann hatte ich das immer mal wieder Freunden geschickt oder auch meiner damaligen Pressefrau, der Karin Dirks. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt. Sie ist ja leider letztes Jahr gestorben. Die hat für uns 20 Jahre die Presse gemacht. Und die hat immer gesagt, Nicole, du musst da ein Buch rausbringen. Ich finde die Texte super, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt sind wir geschlossen, jetzt kann ich doch mal was anderes machen und habe es einfach mal gemacht. Ohne lang drüber nachzudenken, ehrlich gesagt.
Ja, und du erzählst und der Sef, der denkt jetzt gleich, Badewanne, herrlich, müsste ich auch mal wieder mich waschen. Aber wie machst du es dann? Hast du ein iPad oder wie hast du es dann geschrieben? Nee, oder hast du ein bisschen diktiert?
Ich tippe das ins Handy. Ich tippe das
Nicole, nicht so schlimm, das ist nicht so sein Ding. Also lesen nicht, diktieren. Der weiß auch nicht, was alles so machbar ist mit Diktieren, aber nicht so schlimm. Alles gut.
Ich habe einmal meinen PC mit in die Badewanne genommen, aber es war keine gute Idee.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich benutze nur das Handy.
Also ich habe ja, wie gesagt, im Gegensatz zu Alex lese ich ja Bücher. Ich muss das auch, weil sonst werde ich die Sprache nie richtig lernen. Und du hast das Buch, ich muss sagen, ich lese momentan drei Bücher parallel, aber das Buch ist wirklich das ganz andere, weil du hast teilweise wirklich in einer Zeile drei Wörter und dann gehst du runter, dann ist es ist anders so luftig geschrieben, wenn du weißt, was ich meine. Und Alex, wir haben ganz kurz vorher auch gesprochen, genau, ja. Das ist ein bisschen schwer zu, aber ja, so ungefähr. Und das ist, wir haben darüber auch gesprochen und dann hat Alex auch zu Recht gesagt, da liest man ein Kapitel sind maximal 4 Seiten, legst es wieder hin und liest dann 3 oder 5 Tage später weiter. Wie kamst du denn auf die, ja, du hast ja schon Slam gesagt, aber dieses auf die Idee, das so zu schreiben und nicht bum, 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 bam, 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 da kommt ein Kapitel und noch ein Kapitel, vielleicht noch 2, 3 Bilder und ein Zitat.
Also ich lese für mein Leben gern. Wir haben eine unheimlich dicke Bibliothek und ich finde Managementbücher auch meistens sehr, sehr spannend. Aber was mich am Ende oft stört, ist, dass dann einer was schreibt und meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich habe gar nicht das Gefühl, als wüsste ich jetzt genau, wie es geht, sondern ich glaube, dass dieses Instrument der Selbstreflexion unheimlich wichtig ist. Und dass man auch die Reflexion in den Teams integrieren muss. damit auch die Teams reflektieren. Und ja, manchmal merkt man ja, wenn man die Texte liest, also es ist ein bisschen verquer. Und ich glaube eben auch, dass man die Welt der Arbeit neu erfinden muss. Und bis das richtig sortiert ist, dauert es vielleicht noch. Aber was eins ist mir absolut klar, ich glaube, dass visionsgeführte Unternehmen die Zukunft sind, weil du da eben niemanden an der langen oder kurzen Leine durch die Gegend führen musst, weil jeder weiß, wohin es geht. Und die Leute können ja schon selber denken, die sind ja alle schon erwachsen, die da arbeiten. Und jedes Kind kann selber denken, wenn es weiß, wo es hin will. Und dann können auch die Menschen ganz anders ihre Kreativität einbringen, als wenn ihnen der Rahmen so strikt vorgegeben ist, wie es klassisch meistens der Fall ist, wo du dann eine klare Job Description hast und so. Ja, und wir haben auch also langsam angefangen mit dem Weg. Wir hatten ja vor über 10 Jahren dann die Herzlichkeitsbeauftragte, das war ja schon eine schwammige Position letztendlich, wo wir einfach mal mit experimentiert haben. Und so experimentieren wir hier eigentlich von früh bis spät, wie die Welt der Arbeit in der Zukunft so gelingen kann, dass alle Freude dran haben. Und manchmal ist was richtig Gutes dabei und manchmal wirft es uns wieder zurück. Es ist wie im richtigen Leben. Aber ich glaube, dass es schöner ist, darüber nachzudenken, was müssen wir heute tun, um in Zukunft ja noch am Markt zu sein, als einfach so weitermachen wie bisher. Und ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, dass man sich selber darüber im Klaren ist, was man will. Und deswegen ist ja das Buch in 2 Teile geteilt. Der eine Teil ist eher so geschäftlich gedacht, wo auch dieses fucking Leadership drin ist, was eben ein Text ist. Und der andere Teil ist ganz privat, von bis hin zur Grabrede. Also eine von vielen Grabreden.
Okay, da muss ich noch hin. Okay.
Das Leben der Blumen war eine Grabrede, die habe ich geschrieben vor einiger Zeit. Aber es gab schon wieder neue Grabreden. Es ist immer wieder schön, eine Grabrede zu schreiben, weil dann ist einem klar, Mensch, das Leben ist endlich und man hat eine bessere Prioritätensetzung. Was will ich mit meiner Zeit anfangen und was ist mir wichtig?
Ich würde gerne mal auf ein Zitat, was du reingeschrieben hast, von Reinhard Sprenger, der sagte, dass aktuell 4 von 5 Führungskräften nicht für den Job geeignet sind, für den sie bezahlt werden, nämlich Rahmenbedingungen für gute Mitarbeiterleistung zu schaffen. Was würdest du dazu sagen?
Ja, also das sehe ich als eine meiner absoluten Hauptaufgaben an. Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute wirklich gut arbeiten können und nicht den Eseltreiber spielen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Prämien wirklich motivieren. Das ist wie wenn du einen Esel eine Karotte vor die Nase hängst und dann geht er noch ein Stück. Aber wir sind ja hier keine Esel. Die Motivation kommt von innen. Und wenn jemand wirklich motiviert ist und die optimalen Rahmenbedingungen hat, seine Ideen auf die Strecke zu bringen, dann wird er das tun. Und wir sehen das ja, dass das funktioniert. Und das ist das Schöne. Und das eine ist die Information an Rahmenbedingungen, ne? Dass also jeder wirklich alle Informationen hat. Das andere ist auch die Kommunikation. Dafür haben wir ja so eine eigene App entwickelt, dass wir wirklich, das war auch ein Glück in dem Lockdown, dass wir immer mit allen in Verbindung gewesen sind. Wir konnten chatten, ich konnte reinschreiben, ich habe gesehen, wer hat es gesehen, wer hat es noch nicht gesehen. Also das ist, finde ich, auch war sogar in der Pandemie eine wichtige Rahmenbedingung, dass uns die Leute da auch nicht abspringen, ne? Und dass sie sehen, ey, in dem Laden tut sich noch was. Die Alte sitzt noch an ihrem Schreibtisch und sie zappelt noch und sie lässt sich wieder was einfallen und wir schaffen es schon.
Aber eine App hattet ihr schon, glaube ich, schon länger, wenn ich mich das
in
Erinnerung habe.
Das ist schon 12, 13 Jahre.
Ja, genau, ihr wart ja einer der ersten mit einer Mitarbeiter-App. Da ist auch also 2 Themen, die ich so ansprechen möchte. Ist einmal, das Thema hatten wir schon oft, das Gehalt, in diesem Fall auch Boni, nicht so ausschlaggebend ist für Mitarbeiter-Recruitment oder Mitarbeiterhaltung, sondern das Umfeld. Also wir haben ja das ganze Mitarbeiter-Journey, wenn wir das mal so nennen wollen. Ja,
auch die Unternehmenskultur,
dann,
ne?
Genau. Also und dann ist so, ich habe mal, dann hast du, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Peter-Prinzip. Und das Peter-Prinzip, kennst du es, Alex?
Ich habe das mal in der Weiterbildung, habe ich das mal teilweise mitbekommen. Ich habe es nicht gelesen.
Also Peter-Prinzip ist immer, wenn es zeigt eigentlich so 3 Phasen. ich möchte weiterkommen, passe ich in eine Beförderung, macht das der Chef richtig, dass er Person X befördert? Also es geht wirklich, passt du in den Job, wo du bist? Oder lieber mal einen Schritt zurückgehen? Mhm. Das gehört alles auch dazu. Und öfter, wenn ich dann mit Mitarbeiter spreche über, passe ich dahin, dann sage ich, dann habe ich immer das Buch Peter-Prinzip geschenkt. Und das ist nicht böse gemeint, einfach für die Selbsterkennung. Also es gibt zwei Bücher, die ich empfehle, Fisch und Peter-Prinzip. Fisch ist mega, weil es auch ein bisschen witzig ist und es hat so was sehr, sehr Menschliches drin. Peter-Prinzip ist sehr, sehr sachlich, geht so auf die Sache. Und ich glaube, das, was du gerade erklärst, das ist auch das, passe ich in einen Job, ist es gut, was der Chef macht, dass er mich befördert und so. Und ich glaube, das ist, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist so enorm, das ist ein ganzes Spektrum, natürlich Wohlfühl im Unternehmen auch, die Kultur.
Ja, also für mich ist in erster Linie wichtig, passt der oder diejenige auch wirklich ins Unternehmen, ne? Weil wir haben ja eine spezielle Unternehmenskultur, wo sich manche auch nicht wirklich wohlfühlen muss. Und wenn der ins Unternehmen passt, dann ist es immer schön, wenn er da die Möglichkeit hat, eben sich auch weiterzuentwickeln, ne? Und aufzusteigen. Ich meine, die wenigsten steigen sofort als Teamleader ein, sondern sind erstmal entweder Azubi und gehen dann wieder erstmal ins Ausland oder sind Profis. Und wir haben unheimlich viele Rückkehrer. Und das macht es dann natürlich einfacher, wenn du die Leute eh schon vor Ort hast und kennst oder Rückkehrer, die du auch schon kennst, wenn du dann eine spannende Position hast, dass du sie dann da reinnimmst, weil dann kann ich mir wirklich sicher sein, dass sie da reinpassen. Was ich immer schwierig finde, ist Leute, die ich noch gar nicht kenne, die von extern kommen und ganz andere Unternehmenskulturen gewöhnt sind als unsere, die dann direkt in unseren Inner Circle reinzunehmen. Das ist eigentlich oft schon wegen der Kultur nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Das ist so.
Absolut.
Ja, absolut. Auf den ersten Blick wirken wir wie ein Haufen, der total freundschaftlich ist. Und wenn man da so ganz kurz reinschaut, dann weiß man gar nicht, sind die wirklich professionell? Aber wir sind trotzdem hochprofessionell. Und das so zusammenzubringen, dieses Freundschaftliche und Hochprofessionelle, das fällt manchen am Anfang schwer. Manchmal sitzen die sich in anderen Firmen, aber wenn sie privat auf Partys gehen, sind sie per Du. Sowas gibt es bei uns nicht. Ne? Das ist und dann eben wirklich auch die Leistung zu bringen, weil wir eben ein sehr leistungsorientiertes Unternehmen auch sind und weil wir das dann auch versuchen, messbar zu machen. Und wenn dann das erste Mal der Fehler des Quartals gefeiert wird mit Champagner, dann denken die sich manchmal, Jesus Christ, was ist jetzt das?
Ja. Wie würdest du in zwei, drei Sätzen eure Firmenkultur beschreiben?
Unsere Kultur ist im Prinzip, unsere Vision ist, wir sind eine Pilgerstätte für wahre Herzlichkeit und eine Talentschmiede fürs Team. Und die wichtigsten Werte sind Freude, Freiheit und Harmonie, immer mit dem Vertrauen, was als Basis dabei sein muss.
Also seid ihr so eine Art SC Freiburg der Hotellerie?
Wir sind auch gerade übrigens dabei, das ist auch ein tolles Projekt, unsere Unternehmenskultur neu zu formulieren und nochmal neu zu machen. Das machen wir immer alle 4 Jahre, beziehen alle Mitarbeiter damit ein. Und das nennt sich dieses Jahr, das Projekt nennt sich Human Stars Our Way. Und wir wollen die Unternehmenskultur, die ist jetzt im Moment einfach so ein richtiges Broschürchen mit viel Text, wie man es halt kennt. Und die wollen wir als Manga umfunktionieren. Wir haben eine tolle Manga-Zeichnerin gefunden. Moment, habe ich hier irgendwo ein Bild? Moment. Das ist zum Beispiel das Human Stars-Bild. Aber das ist alles noch nicht final. Wir sind noch am Hirnen und bis Mitte des Jahres soll das Projekt fertig sein. Einfach, dass es auch wieder mal ganz neu ist. Wie ein Manga kann man das dann lesen, unsere Kultur.
Ist das eine Entwicklung, die du reingebracht hast? Weil wir haben ja den Christian Streich des Schindlerhofs, dein Vater, natürlich auch voll mit dabei. Aber ist das so ein bisschen mehr deine Handschrift oder hast du das schon von deinem Vater übernommen?
Die Mangas zu zeichnen, nee, das war eine Idee von mir. Aber ich meine, der Klaus, der hat sich schon ein bisschen zurückgenommen. Ne? Der ist noch bei den Jahreszielplänen dabei. und ist immer noch natürlich unser Markenbotschafter, macht viele Vorträge. Aber wir haben uns natürlich intern sehr schnell geeinigt, dass wir unsere Hauptaufgabenliste verteilen müssen. Schon vor 22 Jahren haben wir damit angefangen, weil wir können nicht beide gleichzeitig verantwortlich sein. Dann würden wir uns streiten. Und von daher haben wir immer ein Stück mehr übergeben. Und ja, aber das ist eine gute Lösung so.
Ja, wie schwierig oder einfach war das denn, so diese, ich sag mal, diese Eingliederung in die Firma?
Manchmal schwer, manchmal leicht. Also wie im richtigen Leben, das gibt keinen nur aufwärts, logisch. Das gibt ein Auf und Ab. Aber wir haben ein paar gute Sachen gemacht, die wirklich geholfen haben. Das Beste, fand ich, im Nachhinein betrachtet, war, dass ich mit einem Projekt eingestiegen bin, mit dem ich nicht direkt verglichen werden konnte. Also ich war nicht von unten eingestiegen oder von oben eingestiegen. Ich habe 24 neue Hotelzimmer gebaut am Japanischen Garten, hatte damit fast ein ganzes Jahr zu tun und habe so aber trotzdem alles schon mitgekriegt. Und dann war ich diejenige, die gesagt hat, hey, also es gefällt mir wieder erwartend sehr gut. Ich hatte mir den Job in London warm gehalten, den ich eigentlich gehabt habe. Und habe eigentlich gedacht, dass ich nach einem Jahr wieder nach London gehe. Aber also mein Vater hat dann hinterher auch gesagt, er hat sich oft auf die Zunge gebissen, hat sich zurückgenommen, weiß, wie ich tick und hat mich meine Fehler machen lassen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Mhm. Weil wenn die alte Generation der Neuen permanent reingatzt und alles besser weiß, dann steigen die irgendwann aus.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für beide Seiten sehr schwer ist. Du baust ja etwas auf und vor 20 Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie alt jetzt Klaus ist, aber...
Klaus ist 73.
Ja, dann war, sag ich mal, war er noch in den guten 50ern und sag ich mal, es ist ja, sag ich mal, eine mit der besten Zeit so irgendwie mit der Erfahrung, Perspektive nach vorne. Ich habe mal so, wenn ihr die Philosophie schreibt, ja, das ist ja immer, Philosophie schreiben ist okay, das ist schon schwer, aber die nachher umzusetzen und dann noch auf Dauer umzusetzen, das ist natürlich auch schwierig. Das heißt, klar, ihr bezieht die Mitarbeiter mit ein. Aber wie motiviert ihr eure Belegschaft, diese Philosophie auch zu leben?
Ich meine, die muss vom Kopf in die Herzen kommen. Und es geht nicht, wenn du dir was einfallen lässt und es aufschreibst. Das muss auch gelebt sein. Und da muss, die Vision ist ja das, wo du hin willst. Die Werte sind das, die du permanent spüren willst. Und da haben wir quasi wirklich Instrumente, die uns zwingen, tagtäglich zu gucken, leben wir unsere Unternehmenskultur. Das ist im Tune, also jeden Tag macht jedes Team das Tune und allein der erste Buchstabe T steht für Touched by the Schindler of Spirit und jeder im Unternehmen überlegt kurz bei den 5 Minuten, wo wir uns tunen, hey, haben wir diese Kultur heute gelebt, habe ich das gespürt oder nicht? Und dann gibt es das auch monatlich im Max-Star-Index und natürlich auch in den Qualitätszirkeln und so weiter. Also wir überprüfen es eigentlich tagtäglich und sprechen drüber. Und das ist was anderes, als wenn du halt hergehst und sagst, okay, wir brauchen jetzt eine geschriebene Kultur, lass uns mal eine Marketingagentur suchen und die macht da einen schönen Schrieb draus und den hängen wir uns goldgerahmt überall hin und dann haben wir das Ding. Dann hast du eine Subkultur. Aber wir versuchen wirklich eigentlich das einzufangen, was man bei uns riechen kann, was man fühlen kann, was wir leben und das dann zu formulieren und natürlich die positivste Version draus zu machen. Die Vision muss ja auch irgendwo sein, wo es dich hinzieht und wo du Freude dran hast und das dann auf die Strecke zu bringen. Und wenn man es schafft, dass das, was da geschrieben steht, im Herzen gelebt wird, dann entsteht eigentlich das Modell der Selbstorganisation und der Laden führt sich von alleine und jeder Azubi weiß, wohin es geht und was er machen kann und was er nicht machen kann. Mhm. Ein Grundstück kaufen kann jetzt ein Azubi nicht, ne? Das ist schon klar. Aber ansonsten hat er wirklich eine große Freiheit in seinem Gebiet.
Ja, das ist auch in dem Kapitel Dreaming, ne? Das ist ja auch so ein Träumerkapitel. Was bedeutet das, dass die Mitarbeiter ruhig ein bisschen träumen sollen oder die sollen träumen lassen?
Trust Dreaming oder was war das
nochmal? Ja, genau. Ja, Trust Dreaming. Genau.
Trust Dreaming, ja, das ist einfach das Vertrauen. Das Vertrauen ist die absolute Grundlage. Und ich glaube, auch Unternehmensnachfolgen scheitern meistens daran, dass das Vertrauen nicht da ist. Egal von welcher Seite. Und auch ja, die Verbindungen im Unternehmen zu allen, die da arbeiten, die müssen spüren, dass sie das Vertrauen haben, sonst können die ihr Potenzial gar nicht auf die Strecke bringen. Ich hatte jetzt heute ein Vorstellungsgespräch mit einem Mädchen, das kommt aus Kroatien und das ist erst seit 10 Jahren in Deutschland und die hat mir so erzählt, wie schwierig das auch manchmal in der Schule war, weil sie die Sprache noch nicht optimal gesprochen hat und, ja, wenn du da auch von deinen Mitschülern in der Schule schon brauchst du ja ein gewisses Vertrauen, dass du dich entfalten kannst. Und dann hat sie eben erklärt, ich habe dauernd die Schule gewechselt, weil irgendwie ich habe mich nirgendwo wohl gefühlt. Und wo fühlst du dich wohl? In einer Atmosphäre, in der du auch mal Fehler machen kannst, in der du, ne, in der du das Gefühl hast, du bist freundschaftlich verbunden, in der es um eine Sache geht, die dir selbst auch wichtig ist. Also was ist das große Why der Firma? Warum stehe ich früh auf und warum gibt es diesen Laden überhaupt? Und wenn das alles zusammenpasst, dann entsteht dieses Modell der Selbstorganisation und dann ist es schön. Und da kann man ganz verschiedene Leute mit aufnehmen und wir haben wirklich Leute mit ganz verschiedenen Talenten und ja, eigentlich ein ganz wilder Haufen, aber jedem geht es um die gleiche Sache.
Hauptsächlich Fachkräfte oder auch Machkräfte, also wirklich Mitarbeiter, die machen?
Wie meinst du, wo ist der Unterschied?
Naja, die vielleicht nicht keine Ausbildung haben, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben in der Hotellerie und Gastronomie.
Ne? Also wir haben schon immer viele Azubis eben auch. Ne? Wir haben immer so, jetzt haben wir 10 Azubis nur, aber es geht jetzt dann wieder hoch auf 15 im September. Und die meisten Profis, die haben eigentlich schon das gelernt. Also nicht jede, die Zimmerfrauen und die Spüler, die musst du rausnehmen. Mhm. Aber sonst haben sie es gelernt und trotzdem sind sie Machkräfte, also Fach und Mach.
Ja. Wenn ihr Leute einstellt, also wie ist es, muss der oder sollte die Person, also neben fachliche oder generell, sag ich mal, auch Qualifikationen haben, auch sollte die Person auch in diese Mannschaft Schinderhof passen? Oder sagt er, okay, der hat so tolle Qualifikationen, der war Master of Disaster und General of Destroyment oder lieber?
Also wir machen es so, dass wir immer ein Vorstellungsgespräch ist immer ein Zwei-Personen-Gespräch. Ich mag es nicht, wenn da 3 Leute sitzen und dann sitzt da einer und muss sich da irgendwie verteidigen. Also ich mache es immer mit den Azubis und sollte ich neue Teamleader brauchen, mache ich es mit den Teamleadern und die Teamleader machen es mit ihren Profis, die sie einstellen. Und dann ist das ein 4-Augen-Gespräch und das Wichtigste sind nicht Schulnoten oder irgendwelche Fachqualifikationen, sondern wirklich, dass die Augen leuchten, wenn der von seinem Beruf, seiner Berufung spricht. Das spürst du schon, wenn einer darüber spricht und ist richtig begeistert oder ob einer ja, da relativ leidenschaftslos drüber spricht. Und dann ist es ganz wichtig, dass er einfach mal 2 Tage schnuppert. Das nennt sich halt ein Einfühlungsverhältnis. So ist das offizielle Name dafür in Bayern. Mhm. Aber das muss man dann halt eben auch unterschreiben, dass du halt noch keinen Arbeitsvertrag hast, aber dass er mal schnuppert, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und dann kann der Bewerber oder die Bewerberin mal gucken, wie fühlt es sich hier an? Fühle ich mich hier wohl? Aber auch das ganze Team schaut sich den Bewerber an und macht hinterher so eine kleine Analyse, ob sie mit dem arbeiten wollen oder nicht. Und wenn das Team nicht mit dem arbeiten will, dann stellen wir ihn nicht ein. Und ich, diejenige, die Azubi-Bewerbungen macht, bin immer mal wieder wirklich fasziniert, weil ich habe manchmal welche, die legen ein Vorstellungsgespräch hin, wow, also das ist richtig gut. Und dann sage ich schon, hey, das ist ein Favorit, da bin ich gespannt, was ihr sagt. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass die sagen, ey, also das war jetzt nichts. Weil 2 Tage lang sich zu verstellen, ist schon schwierig. Für ein Stündchen Bewerbungsgespräch, das hat man geübt in der Schule, da kann man, das ist was ganz anderes, als wirklich 2 Tage mitzulaufen und wirklich mal die 8 Stunden durchzuhalten. Und das Team hat das beste Gespür, wer reinpasst und wer nicht. Und viele haben dann auch gesagt, Niki, dann hast du doch das Risiko, dass die Talente alle nur auf einer Seite liegen. Aber dem ist nicht so. Also das ist wirklich ganz, ganz breit gestreut. Linkshörnig, rechtshörnig, obenhörnig, untenhörnig und was es nicht alles gibt da mit den verschiedenen Farben. Da gibt es auch so Modelle, mir fällt es gerade nicht ein. HDI, kann es sein?
Oder Insights, MDI.
Genau, und sowas, genau. Ja, da hatten wir auch mal ein paar Analysen drüber gemacht. Das fand ich ganz interessant. Da hat man wirklich gesehen, wir sind wunderbar aufgeteilt.
Ja, absolut. Ist meistens so. Ne, auch wenn man das überhaupt global schaut, die Verteilung ist recht identisch über den ganzen Globus. Also von daher, das macht schon Sinn, auch das für sein Team ein bisschen im Auge zu fassen und diese Analyse dann auch wirklich wertvoll einzusetzen. Wie viele Mitarbeiter hast du denn oder habt ihr denn? Wie groß ist euer Team?
Wir haben 60 Mitarbeiter, 50 Profis und 10 Azubis im Moment und stocken jetzt aber wieder auf.
Weil das Geschäft besser wird? Waren so die letzten Monate?
Viele Azubis haben gerade ausgelernt. Wir haben unheimlich viele Azubis mit Abitur und die lernen immer nur 2,5 Jahre. Und deshalb haben jetzt im Februar haben wieder ein ganzer Schwung ist fertig geworden. Aber es sind eben noch keine neuen Azubis da. Die fangen alle erst im September, also im August oder im September an, die meisten im September. Und, ja, aber Profis suchen jetzt noch ein Chefdurant, aber sonst von den Profis her nicht. Aber die Azubis machen schon immer was aus, wenn die dann auf einen Schwung auslernen.
Klar. Wie viel übernimmt ihr?
In dem Fall haben wir jetzt 2 übernommen. Der eine geht ins elterliche Unternehmen und führt den elterlichen Laden, dann ist natürlich auch der Wunsch da, klassisch in unserer Branche erstmal ins Ausland zu gehen. Aber wir halten mit allen eine gute Verbindung. Und ich habe es ja schon, ich weiß gar nicht, steht das auch in dem Buch, ich störe mich so an dem Wort Bindung. Ich will ja selber auch nicht so krampfhaft gebunden werden, sondern ich möchte gerne gute Verbindungen. Und deshalb, wir haben im Organigramm 10 Rückkehrer, also die haben entweder bei uns schon gelernt oder haben als Profi da gearbeitet und sind dann wieder zurückgekommen.
Okay. Ja.
Und wenn sie sich im Ausland ihre Hörner abgestoßen haben, kriege ich meistens eine SMS. Und dann heißt es, Mensch, was haben wir denn gerade so frei? Was wäre für eine Möglichkeit da? Ja, und das ist halt cool, weil dann suche ich oft gar niemanden, sondern dann kommen die Alten zurück. Ich habe jetzt auch eine ehemalige App gegründet, wo alle ehemaligen drin sind, damit ich noch besser in Verbindung bleiben kann. Und da dann auch immer wieder was reinschreiben, nicht nur, wenn wir jemanden suchen, sondern einfach so, dass sie auch wissen, was passiert denn in dem Laden gerade, was läuft. Ich finde, das war eine gute Idee. Das habe ich jetzt erst seit 2-3 Monaten.
Ja, großartig. Wir haben immer so ungefähr halbwegs mitten in der Sendung haben wir die Frage, die Corona-Revolution. Natürlich haben wir eine Corona-Revolution kennengelernt, gelesen, Fucking Leadership, das Buch zu schreiben. Aber was hast du sonst so aus dieser Zeit? Ne? Es sind jetzt 2 Jahre schon, dass wir in dieser Pandemie stecken. Was hast du vielleicht Positives aus dieser Pandemie mitgenommen oder Sachen verändert für dich persönlich oder auch für den Betrieb?
Ja, wir haben einiges gemacht. Also zum einen positiv, ich hab die Kraft der Technik mehr schätzen gelernt. Schau, wie wir jetzt hier so schön zusammen sprechen und jeder ist im Prinzip in seiner Heimat. Das ist doch toll. Das hätten wir früher so nie gemacht vor Corona, schätze ich, ne? Oder nicht? Und so können wir das eben auch jetzt in unsere Tagung holen und hybride Tagungen anleiern. Es war ganz schön kompliziert, Glasfaser nach Nürnberg-Boxdorf zu bringen. Haben wir auch erst seit 3 Wochen und ich habe es seit 2 Jahren probiert. Aber jetzt haben wir es tatsächlich und können dann hybride Tagungen anbieten, eben auch mit unserer eigenen Technik, die eben DSGVO-konform ist. Dann haben wir hatten schon vor 2 Jahren ein Grundstück gekauft. Da war so eine riesengroße Scheune übrig. Da hatten wir jetzt die Idee, eine Bogenhalle reinzubauen für intuitives Bogenschießen. Wow. Und das ist cool, weil wir haben ja viele Seminare, wir haben doch 10 Seminarräume auch und die fragen dann schon immer oft, also was können wir denn machen, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern, und dann haben wir die in die Fränkische Schweiz geschickt oder haben die irgendwo anders hingeschickt und jetzt können wir mit denen hier vor Ort richtig Bogen schießen, was auch ein Team-Event ist, weil wenn du gleichzeitig den Bogen hebst und spannst, zielst, und schießt und du triffst auch noch alle zusammen. Das ist wirklich ein magischer Moment. Und damit es noch zeitgemäßer ist, weil die Ziele bleiben ja in der heutigen Zeit nicht wirklich stehen. Die Zeit ist ja so schnelllebig, da musst du ja ein bisschen genauer gucken, wo das Ziel schon wieder hingelaufen ist, haben wir ein Bogenkino gemacht. Und du kannst quasi auf bewegte Ziele schießen. Es gibt es gibt eine vegetarische Version und eine nicht-vegetarische Version. Also es gibt alle Möglichkeiten. Aber das große Kino hat einen Australier entwickelt. In Australien gehen die mit Pfeil und Bogen auch auf die Jagd. Und da kannst du wirklich lernen, auch auf die Tiere zu schießen. Aber da spritzt jetzt ja kein Blut. Ne? Das Tier bleibt stehen und wenn du den Pfeil getroffen hast, dann siehst du, wo wäre der optimale Punkt gewesen, wo der Pfeil treffen hätte müssen. Und dann ist auch wieder gut. Aber es gibt natürlich auch eine vegetarische Variante.
Also ihr macht jetzt keine Bilder von Leuten da und sagt, das ist es jetzt. Also unser Opfer des Tages ist heute...
Okay. Nee, auf Leute schießt man nicht. Die haben sogar den Coronavirus, haben sie auch reingenommen. Und dann schießt du auf so einen kleinen Virus, der da so... Ich habe ihn schon ganz oft abgeschossen, aber tot ist er noch nicht.
Okay. Also ihr habt keinen Putin genommen. In dieser Zeit generell jetzt, wir haben jetzt wirklich quasi 2 Jahre, wofür bist du wirklich dankbar?
Ja, also wofür bin ich dankbar? Ich bin im Prinzip für sehr viel dankbar. Ich bin dankbar, dass in erster Linie auch, dass unser Team uns fast keiner verlassen hat. Also wirklich ganz, ganz wenige, die in andere Branchen dann abgewandert sind, 2, 3. Dann bin ich dankbar dafür, dass wir alle gesund geblieben sind. Also wir hatten eigentlich im Schindlerhof überhaupt keine großartigen Corona-Ausbrüche. In der Woche hatten es zum ersten Mal 2, 3 Mitarbeiter. Also wir sind sehr, sehr davon verschont geblieben. Ich bin dankbar für unsere Gäste, die immer wieder sofort gekommen sind, wenn wir aufgemacht haben. Ich bin eigentlich für viel dankbar. Es war eine anstrengende Zeit, keine Frage, und wir hatten lustigere Zeiten, aber es ist, wie es ist. Und ich glaube, wir sind damit gut umgegangen. Und ich glaube auch, dass du ein gewisses Glücksgefühl hast, wenn du Dinge annehmen kannst. Und das haben wir versucht zu machen. Also wir können uns nicht ändern, lass uns das Beste draus machen und dann einfach mit der Energie auch mal woanders hin und sei es ein Buch zu schreiben, aber einfach die Energie hochzuhalten und nicht komplett in die Depression zu verfallen.
Ja, macht ja auch keinen Sinn. Also bringt ja auch nichts auf Dauer.
Okay. Wir waren jetzt fast 700 Tage Pandemie, 300 davon wart ihr geschlossen. Wart ihr immer mal wieder geschlossen? Habt ihr eine längere Periode gehabt, wo ihr zuhattet? Wie war das so? Und wie war dann so diese auch Wiedereröffnungsperiode?
Ganz am Anfang hatten wir geschlossen, dann waren wir wieder offen, dann wurden wir zwangsgeschlossen im November letzten Jahres doch nochmal. Und das war im November davor.
Und dann Zwangsschließung? Richtig, Zwangsschließung?
Also ja. Und dann haben wir aber dann entschieden, länger zuzulassen, als wir hätten gedurft. Also wir haben dann wirklich erst am 13. Juni eröffnet. Das war gleichzeitig der Geburtstag von meinem Vater, deswegen kann ich euch das so genau sagen. Und da haben wir eine große Party gefeiert. Und haben sogar, wir haben von einem Künstler eine Statue machen lassen. Warte mal kurz, die ist auf unserem Jahr. Ach nee, da liegt noch ein Bild
kommt
rum.
Kommt die reingerollt.
Die ist riesig, die ist so 3 Meter groß. Eine Hope-Statue, die haben wir von einem Priester weinen lassen. Dann haben wir dem Priester Champagner eingeschenkt und haben angestoßen auf die neue Zeit. Und haben es krachen lassen und dann haben wir wieder aufgemacht. Ja, aber ich finde, es braucht immer Rituale, ne? Ist so schön, wenn man auch feiert, wenn es wieder aufwärts geht. Auch mit kleinen Dingen feiern wir gern. Deswegen importieren wir den Champagner direkt, da können wir mehr Champagner trinken und können öfter feiern.
Sehr schön, sehr richtig.
Also den eigenen Schindlerhof Champagner, oder wie?
Genau. Nee, das ist ein kleines Champagnergut. Also Fromentin heißen die, also die kennt kein Mensch. Aber die machen einen wunderbaren Champagner. Und wenn du ihn direkt importierst, hast du natürlich einen anderen Preis, als wenn der über so und so viele Händler gegangen ist.
Klar. Wir haben jetzt so eine komische Zeit gerade. Also wir dachten, wir sind jetzt mit der Pandemie fertig und dann kommt die Endemie und dann geht jetzt Halligalli und wir öffnen die Tore und alles wird wieder gut. Jetzt hat sich ein gewisser Herr Putin entschlossen, doch die Weltordnung ein bisschen zu stören. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex. Also es kommen gerade Anfragen an Hilfe, allein die Anfragen zu beantworten dauern. Ich meine, das ist jetzt Klagen auf sehr hohem Niveau, weil uns geht's wunderbar und so. Und die Anfragen auch in Berlin machen die Hoteliers, die Hoga ganz viel. Was macht ihr jetzt oder macht ihr überhaupt was? Nehmt ihr Geflüchtete aus der Ukraine oder Kinder, was auch immer? Macht ihr was?
Ja, wir haben jetzt nächste Woche ein Meeting, ein Teamleader-Meeting, wo wir das besprechen wollen. Der Küchenchef hat jetzt heute schon irgendwas gemacht, wo er irgendwas spendet an Waren, dass man quasi was zu essen hat. Das hat er mir jetzt heute geschickt, dass er da mitmacht und einfach gesagt, Niki, da bist du doch bestimmt auch dafür. Absolut, da bin ich dafür. Und am Dienstag haben wir nochmal ein Meeting, wo wir besprechen wollen, wie wir unterstützen können und was wir tun können. Mhm. Es ist wirklich eine unglaubliche Zeit. Ich hätte niemals gedacht, dass das passieren kann. Aber müssen wir jetzt auch mal überlegen.
Ja. Alex, was macht ihr?
Hamburg ist da in dem Moment noch ruhig. Ich denke, wir sind auch einfach von den Geflüchteten location-mäßig einfach auch ein bisschen weiter weg. Aber wir überlegen uns schon, was wir genau machen können. Ich habe Mitarbeiter, die eigene Initiativen ergriffen haben und wirklich sammeln. Ob es, also jetzt nicht Medikamente, aber Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Kästen, solche Sachen. Ich glaube, Kleidung, geht schon ganz viel in Richtung Ukraine, aber dann natürlich auch Speisen. Ne, Essen, was einfach gut bleibt. Also da fängt jetzt eine gute Bewegung an.
Ja. Also wir haben wahrscheinlich mehrere, aber eine, die ich bewusst kenne, die kommt aus der Ukraine und die konnte erst mal 2-3 Tage nicht arbeiten, was auch ganz verständlich ist. Und ich habe sie am Montag gesehen und das war, wo ich sage, wie geht es denn den Eltern oder den Geschwistern? Das ist schon nicht nur traurig, das ist dramatisch, dass die wirklich Angst haben um ihre Familien. Und wenn du so Fernsehen siehst, wie die Einschläge in Privathäusern reingehen, das ist ja nicht nur mal ein Haus, was, sag ich mal, passieren kann, ja, sag ich mal, aber das ist ja permanent bam, 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 und das ist ja wirklich schwierig. Und ich denke auch, wenn wir Mitarbeiter haben aus der Ukraine, die wirklich unterstützt werden sollten, das ist auch ganz, ganz wichtig, zu sich natürlich mit den Kindern, Familien. Berlin ist natürlich viel näher dran. Genau. Die kommen aus Polen direkt nach Berlin an. Und da gibt's, und in Berlin gibt es wirklich viele Organisationen. Die DEHOGA macht viel, die ERFA macht viel. Und da gibt es noch andere Gruppierungen, die da auch machen. Deswegen.
Genau, ja, auch bei uns. Das Gewandhaus in Dresden gehört ja auch zu uns. Oder das Parkhotel Leipzig, die sind da auch sehr aktiv zusammen mit der DEHOGA und weiteren Organisationen.
Ja. Okay.
Ja. Niki, so eine Frage, die wir auch seit einer gewissen Zeit schon stellen. Hast du denn eine Frage für uns beide, für jeden beide oder jeden von uns oder vielleicht eine Einzelperson?
Streitet ihr euch oft?
Streiten tun wir uns gar nicht.
Nein, also, in Ernst? In echt, echt?
Ja.
Nee, haben wir noch nie.
Nee. Hab noch nie gestritten. Nein. Aber ihr seid ein tolles Team. Es ist ein bisschen wie in der Muppet Show, die Opa, also ohne dass ich das jetzt böse meine.
Er ist der Ältere.
Mein Lieblings. Und ihr macht es toll, wie ihr euch da gegenseitig immer mal wieder ein bisschen kappelt und dann wieder gegenseitig fragt. Das ist toll, wie ihr das macht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Format, wäre jetzt meine ernst gemeinte Frage.
Also die erste Initiative kam von Sef, die sagt, komm, lass uns einen Podcast zusammen machen. Und da habe ich gesagt, ja, Podcast, das ist ja nur Voice, sage ich jetzt mal, lass uns das gleich ein bisschen größer machen. Es war Anfang April, also wo wir angefangen haben, 2020. Und dann gesagt, komm, wir machen ein Videoformat, ein Live-Format, weil aus diesem Live-Videoformat können wir dann natürlich auch noch einen Podcast schneiden. Und immer so 24 Stunden spätestens nach der Sendung erscheint dann auch der Audio-Podcast auf allen Kanälen. Und so haben wir damit angefangen. Und unser erster Gast, Markus Fränkle, kann ich noch wie gestern, kann ich mich daran erinnern. Ich habe mir die Sendung vor ein paar Tagen noch mal angeschaut. Und das ist, das ist fast 3 Jahre.
Reiter? Ja, der, in Karlsruhe. Der hat ja bei uns auch ein Praktikum gemacht.
Genau. Ja.
Ja. Cool.
Aber das ist schon ein paar Jahre her.
Da ja, ist schon. Und, ist
ein paar graue Haare hat er auch.
Aber die hat er nicht wegen uns.
Nein. Nee, Sef hat es auch nicht wegen euch, seine grauen Haare. Also von daher.
Nein, absolut nicht. Wobei der Bart ist grauer als die wenigen Haare, die ich noch habe. Alles. Nein, aber wir haben schon ein paar Mal die Frage gestellt bekommen. Wir sind, glaube ich, wir sind auch gute Freunde geworden. In dieser Zeit waren wir schon vorher gut bekannt und dann hat sich das eben als Freundschaft, auch wenn sich das nicht immer so anhört, aber doch, wir sind Freunde und es macht dann auch Spaß und wir lernen auch ganz, ganz viele Leute aus der Branche kennen und das ist einfach mal zu sehen, wie es die anderen machen und oder was die machen in Krisenzeiten oder in guten Zeiten. Und das ist auch eigentlich auch und eigentlich auch sehr, sehr schön. Und wir wollen ja mindestens die 100 vollkriegen. Also so weit sind wir gar nicht
von den. Sind bei 90. Also ja, heute ist ja Sendung Nummer 90 schon.
Ja, wer ist euer Nächster? Habt ihr den schon?
Nächste Woche haben wir mehrere Gäste, weil nächste Woche sind wir in der HSMA Lounge in Berlin.
Okay.
Und da sind wir im Amano und da sitzen wir dann nebeneinander, also nicht digital nebeneinander nur. Nein, da sitzen wir wirklich beide live in Berlin und haben verschiedene Gäste, die wir da begrüßen werden. Also das wird, ich sag mal, unsere erste Live-vor-Ort-Show, die wir natürlich auch streamen auf den verschiedensten Kanälen.
Ja, sind wir auch sehr gespannt. Wir wissen nämlich gar nicht, wie es technisch genau mit der dritten Person funktioniert, aber Alex macht das schon, da ist er ein bisschen visierter als ich. Und das ist, und ja, sag mal, ihr habt mal vor Jahren, weiß ich noch, an eure Mitarbeiter Porsche, glaube ich, gegeben oder Autos wenigstens. Also Porsche weiß ich, ich glaube, das war auch mal ein Porsche.
Der Küchenchef hat einen Porsche gefahren, stimmt, ja. Und die Azubis haben mein Fiat gekriegt und konnten sich die Farbe aussuchen. Ja, aber das ist auch nicht mehr das, was die Leute brauchen. Ne? Die Zeit hat sich geändert. Azubis, die wollen oft gar kein Auto mehr oder sie haben eh schon eins und wissen gar nicht, wo sie das in der Altstadt abstellen sollen. Also da haben sich die Zeit hat sich geändert. Autos sind nicht mehr so wichtig. Es ist eher wichtig, gemeinsam Zeit zu verbringen, das Gefühl für was gemeinsam zu stehen und was zu rocken und Standing Ovations zu kriegen und dann zu feiern. Das ist eigentlich das jetzt auch bei dem Projekt, was wir jetzt machen mit den Human Stars, haben wir gesagt, wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann gehen wir gemeinsam nach New York, machen eine Weiterbildung und genießen so eine verrückte Zeit gemeinsam. Und das ist eigentlich das, was dich mehr zusammenschweißt wie ein Porsche irgendwo.
Ja, aber du, hinter dir steht doch, I don't need any lesson. Warum gehst du dann noch zu einer Weiterbildung nach New York?
Ja, man kann nie auslernen und das I don't need any lesson, das finde ich witzig, dieses Bild, aber es bedeutet nicht, dass ich selber keine Weiterbildungen mehr mache, also wirklich nicht. Ganz viel ist ganz wichtig für mich. Und also ich fand auch interessant, eine Mitarbeiterin von uns, die hatte mal einen Porsche als Firmenwagen in einem anderen Job und die hat dann eben auch gesagt, Niki, am Anfang war es geil, weil es schon cool ist, da mal Gas zu geben und richtig zu überholen und so. Und dieses Geräusch ist geil. Aber dann ist es eben doch nicht alles. Und letztendlich, glaube ich, ist das, wenn du dich dauerhaft wohlfühlen willst, diese Kultur oder dieser Spirit in dem Laden ist ausschlaggebend. Und ich glaube auch, die Weiterbildung ist wichtig, weil Leute wollen ja nicht stehen bleiben, sondern Leute wollen ja auch die Möglichkeit haben, irgendwie dazuzulernen. Und da haben wir wirklich viel, was wir bieten. Allein im März sind 5 Weiterbildungen online und dann noch 4 also hier im Schindlerhof, jede Woche eine.
Also wir hatten die Woche auch eine Weiterbildung bei uns. Das war nach so langer Zeit auch so eine Weiterbildung zu machen. War eine sehr kleine Mannschaft. Wir waren, glaube ich, 4 Kolleginnen und ich. 3 Kolleginnen und ich und dann eben die Coach. Das war schon auf eine Seite sehr, sehr strange, so nach 2 Jahren.
Menschen in echt?
Ja, ist ja bei uns, wir haben uns immer schon in echt gesehen, aber das mit Coaching und dann war das auch sehr, auf einmal sehr emotional, weil viele Sachen da besprochen worden sind, wie wir quasi Amano weiterbringen und wie wir das machen und das fand ich super schön an sich, also war ein super gutes Gefühl, aber danach waren wir alle platt. Also das waren nur 5-6 Stunden und du bist einfach, wow, ich habe nur noch einen Friseur gesucht und bin da irgendwie 2 Stunden durch Mitte gelaufen und ich bin dann 10 Friseure vorbeigegangen, weil irgendwie alles war leer, es war so.
Und es, aber ist doch ein recht normaler Zustand für dich, oder?
Dass ich leer bin. Ja, nach so einem Talk wie bei dir, weil da bin ich immer verwundert, was du einfach immer so sagst, was keinen Bezug hat. Aber es ist immer ganz gut. Aber und ich denke mal, so ein Coaching, was wieder reinkommt, das ist schön und ich hoffe, dass es auch weitergeht und das soll schon auf mehrere Sessions sein. Und das geht jetzt, das war jetzt nur das harmloseste, was wir jetzt haben. Nachher geht es wirklich ins Eingemachte und das war schön. Das war richtig gut.
Toll. Ich finde ja auch spannend, Weiterbildungen zu machen, die gar nichts direkt mit dem Job zu tun haben. Ne? Dass du einfach mal auch was Neues siehst. Wie funktioniert Imkerei oder solche Themen? Oder auch, wie dein Hirn funktioniert, wie kannst du besser mit Stress umgehen? Lauter auch solche Sachen, die eigentlich direkt nichts zu tun haben, aber indirekt doch. Und die dann oft mehr inspirieren als Weiterbildungen, die rein klassisch nur für deine Tätigkeit sind.
Habe ich mal gemacht, ich habe einen Coach gehabt für die Lesung. Also ich wollte einen Coach haben, wie ich dann rhetorisch besser bin und dann für die Lesung. Und gut, dass ich dieses Coaching gemacht habe, dann kann ich nämlich Alex immer Kontra geben oder oft. Aber da denkst du, du sitzt mit einem Psychologen quasi, weil du redest auf einmal über was ganz, ganz anderes.
Ja, klar.
Und dann kommst du eigentlich wieder dahin zurück. Und ich bin aus dieser Session rausgegangen, das war immer eine Stunde. Die Coach, also eine megamäßig tolle Person, ja, also wirklich mit einer Ausstrahlung. Und da bin ich 20 Minuten zurückgegangen ins Hotel. Und das war so wie nach dem Joggen, das kennst du auch, Alex. Wenn du hast irgendwie so einen Glücksmoment dann auch, wo du sagst, wow. Und das war wirklich nach diesem kurzen Coaching von einer Stunde oder anderthalb. War cool.
Toll, ja.
Nicole, was wünschst du dir für das kommende Jahr?
Für dieses Jahr.
Ja, für das kommende Jahr, da ist ja noch ein bisschen was übrig. Für dieses Jahr.
Für dieses Jahr wünsche ich mir Auslastung. Ich wünsche mir eine richtig coole Stimmung, dass wir auch wieder unseren Umsatz machen, dass wir keine Subventionen mehr brauchen, sondern uns wieder selber tragen, dass den Laden keiner mehr schließt, dass die Angst vor allen Dingen zurückgeht, jetzt die Angst mit Russland, dass das irgendwie gelöst wird, auch die Angst vor Corona. Ich finde immer, wenn du mit Angst lebst, dann bist du so gehemmt. Und schöner ist es, wenn man die Liebe wieder einladen kann. Und das würde ich mir wünschen für dieses Jahr, dass die Liebe wieder mehr Rolle spielt und die Leichtigkeit.
Ja, Freiheit. Bitte?
Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis der Krieg dann endlich, hoffentlich bald.
Ja, hoffentlich.
Aber dann.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem abrupten, positiven Ende kommt.
Das wäre schön.
Das wünsche ich mir. Ja, denke ich mal kurzfristig. Und sonst noch viele coole Sendungen. Wir gehen ja auf die 100 zu. Dann haben wir Ende August haben wir eine Live-Veranstaltung hier bei uns im Side-Hotel in Hamburg mit 100 Gästen und ja noch eine kleine Afterparty. Also da freuen
wir uns. Wo du auch eingeladen bist.
Genau.
Cool. Cool, das Side-Hotel finde ich wunderschön. Da war ich auch schon.
Ja, sehr gut. Ja, stimmt.
Ja.
Toll. Ja, liebe Nicole, vielen, vielen Dank und vor allem auch herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Buch und allem die vielen kleinen Impulse. Und für unsere Zuschauer geht in den Link unter der Sendung, in den Kommentar, da könnt ihr euch das mal anschauen. Subventionierst du die fehlende Belegung auch über das Buch oder geht das noch einigermaßen?
Es geht noch.
Okay. Nein, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war eine Riesenfreude für uns. Und ja, liebe Grüße an den Klaus.
Richtig aus.
Und ja, wir sehen uns, denke ich, ganz bald, aber auf jeden Fall Ende August bei unserer Live-Sendung hier im Site.
Danke euch, es war ein großes Vergnügen. Schönen
Tag. Ja, schön, dass du dabei bist und bleib gesund, ist die Hauptsache.
Genau.
Und alle auch gesund bleiben, gell? Und wir haben ja schon einen Bewerber bekommen, der eventuell bei uns auch mitmachen möchte. Wir rufen an, ohne Namen zu nennen, damit die Überraschung auch groß bleibt.
Ja, sehr gut. Also, wunderbar, wir sehen uns nächste Woche live in Berlin bei der HSMA Lounge.
Genau, HSMA Lounge am 10.